Ich bin in einem Hostel in Peru. Betten sind an die Wand gedübelt, drei übereinander, ewig hoher Raum. Ich bin im obersten. Die Tür geht auf, großer roter Rucksack kommt rein, unten zwei kleine Füße und...
Das war sie dann, oder?
Das war sie, ja.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Mein heutiger Gast ist ein ehemaliger Kollege von mir. Der Mann ist für mich eine echte Legende. Er ist mittlerweile Pensionist und lebt mit seiner Frau in Thailand. Aktuell ist er gerade in der Heimat. Ich habe ihn eingeladen und jetzt sitzt er bei mir. Hallo Stefan, schön, dass du da bist.
Hallo Harry.
Warum bist du gerade in Deutschland?
Ich denke, da hast du was falsch verstanden. Und zwar, wir verbringen das Winterhalbjahr immer in Thailand und den Sommer in Deutschland.
Du hast ja unwahrscheinlich viel erlebt in deinem Leben. Liebe Hörer, wir werden es heute erfahren. Es ist teilweise unglaublich, was dieser Mann zu erzählen hat. Angefangen hat alles in Unterfranken. Wie bist du denn aufgewachsen?
Auf einem winzigen Bauerndorf, ohne Bäcker, ohne Metzger, ohne Wasserleitung, sehr ländlich, eine einklassige Schule, also alle 8 Klassen in einem Raum. Wenn wir über 50 Kinder waren, haben wir 2 Lehrkräfte gekriegt.
Das hört sich ja jetzt an, wie wenn du schon über 90 Jahre alt wärst. So alt bist du doch noch gar nicht. Von welcher Jahreszahl sprechen wir hier, dass ihr damals noch kein fließend Wasser hattet?
Wir sind 1955, da war ich ein Jahr alt, in dieses Dorf gezogen. Mein Vater war Förster und hat halt da den Staatswald betreut. Die Wasserleitung ist ungefähr so 1960 gekommen.
Das heißt, ihr habt wirklich noch zum Brunnen laufen müssen?
Also wir nicht, weil wir haben einen Brunnen im Garten gehabt und eine elektrische Pumpe. Aber unsere Nachbarn sind noch mit Eimern und Putten zum Brunnen gegangen und haben das Wasser heimgetragen.
Hattest du dann Geschwister?
Ich habe eine Schwester und einen Bruder, der aber leider vor ein paar Jahren gestorben ist.
Was war denn dein Berufswunsch als Kind? Wolltest du nicht auch dann Förster werden wie der Papa?
Ja, Förster war in der engeren Wahl. Wie ich so Kind war, haben meine Eltern Bekannte gehabt. Schweinfurt und der Sohn war Sportlehrer. Und die haben mir so erzählt, ja, der Sohn, der hat so einen kleinen Porsche und da fährt er zum Tennisspielen. Und dann habe ich gedacht, Sportlehrer, das wäre es. Also das war so im Hinterkopf. Aber... ich war ein fürchterlich schlechter Schüler und habe gewusst, also Lehrer, das ist außerhalb deiner Reichweite. Also
hast du ganz klassisch die Hauptschule besucht?
Ich war bis zur 6. Klasse Hauptschule, dann Realschule, Fachoberschule, Fachhochschule, Uni.
Du hast praktisch immer ganz klassisch die Schulbank gedrückt und es wurde von Jahr zu Jahr mit den Noten dann auch besser, weil sonst könntest ja du nie auf die Fachhochschule gehen.
Jetzt im Nachhinein habe ich mir viel Gedanken gemacht und ich war wahrscheinlich so dieses typische ADHS-Kind. Immer zappelig, immer unaufmerksam, immer irgendwie gerne im Mittelpunkt. Klassenclown oder wenigstens so der Anführer oder so in der Richtung. Und eigentlich für Sachen, die mich nicht wirklich interessiert haben, ein sehr, sehr schlechter Schüler. Ich habe Silvester in der 12. Klasse Bilanz gezogen, Mathe 6, Englisch 6, Deutsch die 5. Und dann habe ich so richtig Angst gekriegt und habe mich auf den Hosenboden gesetzt und richtig gelernt und bin dann aus dem Abitur raus und habe keinen einzigen Fünfer mehr gehabt.
Aber eigentlich hättest du es doch ganz einfach machen können, die Schule wegwerfen und mit dem Papa in den Wald gehen, um Förster zu lernen.
Auch für Förster muss man inzwischen studieren und muss Fachabitur haben. Ich habe mich damals für Weihenstephan angemeldet, habe dann Sozialpädagogik studiert, weil ich einfach wahnsinnig Angst gehabt habe vor Mathe.
Wann hast du das Elternhaus dann verlassen?
Wir haben in Altdorf gewohnt und Fachhochschule war in Nürnberg. Also wie ich dann auf die Uni gegangen bin, Sport und Wirtschaft, da habe ich dann in Erlangen eine Bude gehabt.
Du hast in Altdorf gelebt, also für alle Nicht-Locals, Altdorf ist von mir jetzt circa, ich sage jetzt mal 25 Kilometer weg. Warum seid ihr von Unterfranken weggezogen?
Es war ein richtiges Bauerndorf. Jetzt mein Jahrgang hat zwar, die können alle super rechnen, aber keiner kann richtig schreiben. Und mein Vater wollte, dass wir ordentliche Schulausbildung haben und darum sind wir dann in Nürnberger Raum gezogen.
Du heißt ja Stefan Madre, aber Madre ist ja nicht gerade der unterfränkische Name.
Meine Urahnen sind aus Nordfrankreich nach Unterfranken gezogen. Damals sind diese Schlösser, die Würzburger Residenz und so weiter gebaut worden und die haben ganz viele Spiegel gebraucht. Und Spiegel aus Frankreich, also Versailles und so, rüberzubringen, war zu teuer und haben sie selber Spiegel gemacht. Und dazu haben sie Arbeiter und vor allem also Leute gebraucht, die Holz gemacht haben und Spiegel machen konnten. Und da sind meine Ahnen aus Nordfrankreich in das Unterfränkische gekommen.
Und das Urenkelchen lernt dann Förster. Na wunderbar. Wie war es denn während deiner Studienzeit? Wie stelle ich mir einen Stefan Madre beim Studieren vor? Hat er sich da auch auf den Hosenboden gesetzt oder hat er gesagt, Mensch, Sozialpädagogik das eine, aber Sport ist mein Leben?
Also ich habe wahnsinnigen Respekt vorm Studium gehabt. Ich habe Angst gehabt, dass ich das nicht schaffe und habe mich so richtig also schon bemüht und habe relativ gutes Examen gemacht.
Also sprich nochmal zusammengefasst, du warst dann an der Uni und hast Sozialpädagogik mit Zweitfach Sport studiert.
Nein, ich habe es nicht ausstellen lassen, aber ich bin eigentlich Diplom-Sozialpädagoge und habe danach nochmal ganz neu angefangen, Lehramt, Gymnasium, Sportwirtschaft.
Wie alt warst du, wie du fertig geworden bist mit diesem Studium?
25 oder ja, 24 oder 25.
Da will man doch Geld verdienen. Da hätte ich mir doch irgendwie einen tollen Job gesucht und hätte dann als Sozialpädagoge gearbeitet.
Ich habe mal Praktikum rausgesucht, das, wo ich gedacht habe, wenn, dann in die Vollen. Und habe in einer Obdachlosensiedlung gearbeitet, wo sie alle Obdachlosen untergebracht haben, die sie nicht irgendwie integrieren konnten, also so der Bodensatz. Und da habe ich dann beschlossen, mit Sozialpädagogik werde ich kein Geld verdienen. Die Nerven habe ich nicht.
Kannst du vielleicht erklären und kurz ein Beispiel geben, was dich so frustriert hat?
Die Familie P. hat einen etwa ein Jahr altes Kind gehabt. Die Nachbarin hat zur Frau P. gesagt, du, dein Kind ist doch behindert, das ist doch zurückgeblieben. Und dann hat sich nicht mehr darum gekümmert und nach relativ kurzer Zeit war das Kind wirklich zurückgeblieben. Und ich als Praktikant sollte mich darum kümmern, dass das Kind zur Krankengymnastik kommt. Ich habe also mit der Familie gesprochen, die waren nicht begeistert, habe Fahrscheine besorgt, habe einen Termin bei der Krankengymnastik ausgemacht, bin mit hingegangen, habe da zugeschaut, die haben dann so mit Petsiball, mit dem kleinen Kerl da geübt und Ding, alles prima. Habe eine Liste mit Terminen gekriegt, habe der Frau B. in die Hand gedrückt und dann habe ich gedacht, meine Aufgabe ist erledigt. Nach 4 Wochen kriege ich einen Anruf von der Krankengymnastik, warum Frau P. nicht kommt zu den Terminen. Bin ich also hingegangen, ja, sie hat niemand für die anderen Kinder und dann habe ich mit den Klosterschwestern, mit denen habe ich gut verstanden, gesprochen, die hätten auf die Kinder aufgepasst. Da hat ein Mann gesagt, nee, das wollen wir nicht und also keinerlei Interesse. Und das war einfach so mein Mittelschichtdenken. Wenn ich einem Kind was Gutes tun kann, dann mache ich das doch. Vor allem, die haben ja nicht gearbeitet, die haben Zeit gehabt. Und das war so ein Beispiel, weißt, wo so, du bemühst dich, da gehst wieder hin, dann redest du mit die Klosterschwestern und. Und es funktioniert nicht. Dann gehst noch einmal mit ihr hin und denkst, jetzt ist vielleicht das Zehnerl gefallen, aber das ist einfach, wo ich mir gedacht habe, da gehe ich doch lieber zur Stadt, Reinigung und du Parkwege im Herbst vom Laub befreien und dann schaue ich zurück und dann sehe ich 100 Meter, es ist kein Laub, dann kommt ein Windstoß und weht das Laub wieder hin, aber es ist irgendwie befriedigend in der Arbeit, aber das halte ich nicht aus. Also,
das hast du sehr schön gesagt, aber dann studiert der liebe Herr Madre Lehramt, wo es ja prinzipiell, wenn man ehrlich ist, hin und wieder sogar das Gleiche ist, wo man denkt,
Ja, beim Lehramt hast du ab und zu mal wirklich totalen Frust. Aber im Großen und Ganzen ist es doch eher erfolgreich. Also die Schüler bestehen, feiern Abitur. Und ich habe am Anfang gedacht, jetzt wo ich wieder erwarten dieses Studium bestanden habe und sogar ganz gut, wollte ich eigentlich, habe ich gedacht, hast der Weltreise verdient. Ein Jahr reisen.
Die Idee zu diesem Podcast kam ja über unsere gute Freundin und Kollegin, unsere Heilpraktikerin, die Susanne Nerette und ihren Mann Michi zustande, die haben gesagt, Mensch, den Stefan, den musst du einladen und unter anderem auch über die interessantesten Erfahrungen in seiner Jugend sprechen. Diese Reise, wo du gerade erzählt hast, die hast du gemacht, oder?
Ich bin eigentlich immer gereist. Bis 18 haben wir so per Autostopp Europa erkundigt.
Was hat denn da der Vater gesagt? Mein Vater hätte mich nicht fahren lassen.
Mein Vater ist gestorben, wie ich 12 Jahre alt war. Und meine Mutter, was wollt sie denn machen? Wir gehen trampen.
Ja, aber wie hat dann die Mutter für den Lebensunterhalt für euch gesorgt?
Drei Kinder? Beamtenwitwe hat sie eine Pension gekriegt. Wir haben nie viel Geld gehabt, aber es war immer ausreichend. Und wenn ich irgendwas wollte, ich habe mit 14 Jahren das erste Mal in einer Fabrik gearbeitet. Also ich habe immer gejobbt und habe eigentlich immer Geld gehabt. Also,
woran ist denn der Papa gestorben?
Er hat Selbstmord begangen. Und das für mich Tragische war, dass ich zwei Tage vorher mit ihm fürchterlich gestritten habe, weil ich unbedingt Fußballschuhe haben wollte. Und er hat gemeint, ich bräuchte also jetzt noch keine, ich soll erst einmal so, ob mir das halt wirklich Spaß macht und schauen. Und das brauche ich und ich bin der Einzige ohne. Und naja, so. Und dann als 12-jähriger Pubertierende habe ich ihm halt ein paar Wörter an den Kopf geschmissen. Gossensprache, wo ich gar nicht gewusst habe, was die bedeuten, wo halt die am Fußballplatz gesagt haben. Und zwei Tage später bringt er sich um. Und als Jugendliche und Kinder fühlen sich für alles verantwortlich. Und ich habe das sehr lang mit mir rumgetragen, dass ich eigentlich schuld bin, dass er sich umgebracht hat. Dieses schlechte Gewissen war so groß, ich konnte es niemandem sagen.
War das vielleicht auch ein Grund, weshalb du dann gesagt hast, ab 16, ich muss hier raus, ich muss die Welt erkunden?
Nee, das war einfach Neugier. Ich war als Kind oder eigentlich mein Leben lang, jetzt nicht mehr so, sehr, sehr neugierig.
Was waren bis dato deine interessantesten Erfahrungen, die du gemacht hast?
Bis zum Ende des Studiums?
Ja.
Ich habe zur Zeit studiert, wo es völlig unmöglich war, dass man Stelle gekriegt hat. Wir haben alle gewusst, wir kriegen keine Stelle mehr, ziehen das Studium durch und dann müssen wir halt schauen, wo wir irgendwo unterkommen. Aber Lehrer, das wird es nicht. Und dann habe ich zum Beispiel die Prüfung gemacht als Windsurf-Instructor.
Also Windsurf-Lehrer.
Ja, weil ich gedacht habe, vielleicht kannst du an so Segel-Windsurfing-Schule dann irgendwo gut Geld verdienen. Dann haben wir Segelscheine gemacht und mein bester Freund, wir haben vielleicht als 18-, 19-Jährige mal einen Vortrag gehört, Rollo Gebhardt, der Segler und so. Und er hat sich sofort ein kleines Segelboot gekauft, später dann ein bisschen ein größeres, das war so eine Nussschale, 5,20 Meter lang, Sperrholz. Und da sind wir 7 Wochen lang im Mittelmeer rumgesegelt. Und haben wirklich jeden Tag ein Abenteuer erlebt. Also wirklich so ein richtiges Abenteuer. Und nach 7 Wochen wollte ich nach Hause, weil ich wollte es einfach überleben.
War das so heftig?
Das war heftig,
ja. Also war das wirklich so? Also ich stelle mir jetzt...
Also es ist ein englischer Küstenkreuzer gewesen mit Kajüte. Man hätte prima zu zweit drin schlafen können. Auch zu dritt, wir sind am Anfang zu viert losgesegelt. Einer ist abgesprungen, weil er gesagt hat, er möchte überleben.
Was war denn das Heftigste, einfach um mal einen kurzen Eindruck zu geben, was euch damit passiert ist?
Also wir sind einmal an der Südspitze Korsikas in so einen richtigen Sturm reingekommen. Die Segel waren sehr, sehr alt. Die sind leicht gerissen. Der Johnson Außenborder ist manchmal angesprungen, manchmal auch nicht. Und wir sind dann in die Straße von Bonifacio so gerade noch reingekommen. Aber vorher war halt ein heftiger Sturm. Und da, wenn so das Wasser überkommt und das war schon... Oder einmal sind wir wieder von Korsika zurück Richtung Elba gesegelt und da ist eine ganz kleine Insel, die heißt Bianosa und daneben ist gleich Monte Cristo, die Insel. Und wir segeln abends los, die ganze Nacht über und vielleicht früh um 4 sieht man so ganz leicht ein bisschen den Schatten von Bianosa. Es war so fast null Wind. Unsere Segel waren so alt, Wir konnten also schlecht gegen den Wind fahren und treiben auf diese Insel zu und auf einmal sehe ich Mündungsfeuer von Gewehren.
Was?
Und ich war vorher bei der Bundeswehr, das war 1975, und sag, naja, die haben halt Manöver, die ballern halt ein wenig mit ihren Ding da rum. Und mein Freund Ernstl hat dann mit dem Licht so ein bisschen Lichtsignale, SOS haben wir ja gekonnt geben und sind dann weggebaddelt und haben versucht, da ein wenig wegzukommen. Und am nächsten Abend sind wir in Südküste Elba in so einem Hafen, Marina di Cambo oder irgend sowas hat es geheißen, oder Zuro, ja, habe ich vergessen, angelegt und unterhalten uns mit dem Schiff, das nebendran war. Das haben wir immer so ein bisschen gemacht und haben halt so erzählt, ja, also gestern Nacht, seltsam. Und dann sagt, wird er so ein bisschen blass und sagt, seid ihr wahnsinnig? Das ist eine Sträflingsinsel und da haben sie vor 3 Monaten einen von seinem Motorboot runtergeschossen.
Oh.
Da war halt jeden Tag war irgendwas. Einmal sind wir an Korsika zurückgetrieben, also der Wind ist von vorne gekommen und wir konnten nicht gegen den Wind fahren, die Segel waren einfach zu schlecht. Und treiben so langsam zurück und an der Küste, so Steilküste, sind oben so Netze wie so große Fußballtore. Und plötzlich geht so eine grüne Leuchtkugel hoch und dann kommen so Mirage-Düsen, die eigentlich im Tiefloch, und machen Schießübungen. Und wir treiben so ganz langsam rückwärts auf das Ding zu, weil es sind so Sachen, wo du denkst, wenn der Mirage-Pilot gestern genauso viel gesoffen hat wie wir, sieht er uns dann, schießt er dann vielleicht nicht daneben und weißt du, und das war halt immer irgendwas ist.
Mit 31 bist du fertig geworden. Hast du die Surfschule eröffnet?
Nein, ich habe als Surflehrer gut Geld verdient, nebenbei ein bisschen, und konnte mir mit dem Geld, das ich mit Surfen verdient habe, Surfurlaube leisten.
Naja, aber nach dem Studium, du warst mit 31 fertig, Job hat es keine gegeben, wie du sagtest.
Referendarzeit.
Ah, die hast du noch gemacht?
Klar, musste ich ja.
Ja.
Und dann war ich mit der Referendarzeit fertig und Lehrer war eigentlich gelaufen und ich kriege am vorletzten Ferientag einen Anruf vom Ministerium, dass an der Fachoberschule in Landshut einer abgesagt hat und ob ich einen Jahresvertrag übernehmen möchte.
Und den hast du angenommen?
Und ich habe erst einmal gesagt, da muss ich überlegen, weil ich bin jetzt 33, ich bräuchte eigentlich einen Job fürs Leben und nicht einen Jahresvertrag. Also das war so meine Antwort. Und meine liebe Mutter hat dann gesagt, Mensch, hey, das ist doch die Chance. Jetzt hast du so lange studiert und jetzt soll es doch wenigstens mal ein Jahr lang Lehrer machen. Und vielleicht rutscht er rein. Und ich habe gesagt, na, vielleicht rutscht da niemand rein. Also da hast du keine Chance, du hast den Jahresvertrag, der ist dann rum und dann bist weg. Naja, und dann habe ich angerufen und habe gesagt, okay, ich mach's. Bin ich am nächsten Tag nach Landshut gefahren, die haben einen Stapel Bücher in die Hand gedrückt, habe ich keine Ahnung gehabt. Und am Montag war ich in der Lehrerkonferenz und am Dienstag habe ich meine Klasse gekriegt. Das Dumme war, dass Fachoberschule und Gymnasium zwei völlig unterschiedliche Stiefel sind und ich habe keinerlei Ahnung gehabt und musste also quasi
ins kalte Wasser geworfen worden.
Ich musste Sachen unterrichten, wo die Schüler mehr Ahnung gehabt haben als ich. Also das waren die ersten 2 Jahre waren hart.
Aber du bist dann ja nur ein Jahr in Landshut geblieben.
Ich war 4 Jahre in Landshut.
Also 4-mal einen Jahresvertrag bekommen.
Nee, ich habe in meinem Leben ein paar Mal so richtig Glück gehabt. Und ein Glück war, dass der dritte Chef von Landshut, der mich eigentlich wahrscheinlich recht gern gemocht hat, ist mal auf mich zugekommen und hat gesagt zu mir, du Stefan, sag mal, bist du eigentlich gern Lehrer? Und da sage ich, ja, freilich, klar. Dann hat er gesagt, in deinem Vertrag ist ein juristischer Fehler, die haben den nicht begründet und wenn du Lehrer bleiben möchtest, dann schreibst du im Ministerium, du bittest wegen dem juristischen Fehler um Umwandlung des Jahresvertrags in einen unbefristeten Vertrag. Und das habe ich gemacht und 4 Wochen später habe ich ein Schreiben gekriegt, dass mein Vertrag in einen unbefristeten Vertrag umgewandelt worden ist und damit war ich drin.
Und hattest die Verbeamtung?
Die Beamtung ist dann 4-5 Jahre später gekommen.
Und dann hast du dich nach Neumarkt versetzen lassen?
Dann bin ich nach Neumarkt gekommen.
Jetzt muss ich aber nachfragen, es ist ja ein Leben, eine Partnerin hattest du zu der Zeit nicht, das macht doch keine Frau mit, oder?
Nee, ich habe so Freundinnen gehabt, mal ein Jahr lang mit der oder ein halbes Jahr lang oder sowas, aber so richtig fest war da nichts.
Keine Lust? Warst du so ein Freigeist oder hat es einfach nicht gepasst?
Ich habe mich zu blöd angestellt. Ich habe.
Hallo, der Surflehrer. Ich stelle mir das vor, sportlich, drahtig, bist ja nach wie vor, jetzt bist du mittlerweile, darf ich fragen, bist du schon 70?
Ich wäre jetzt 71.
71, du schaust immer noch aus wie das blühende Leben. So dumm konntest du doch dich da gar nicht anstellen.
Ich habe immer nach der absoluten Traumfrau gesucht, die Superfrau. Und wenn ich dann eine gefunden habe, ja, habe ich mich einfach zu blöd angestellt.
Also für einen Lehrer hast du dich nicht so blöd angestellt. Du warst in Neumarkt. Immer ehrlich, ist das ein Job für dich? Wenn ich höre, ich gehe gern auf Reisen, ich fahre gern damals 7 Wochen hin, das ist ja schon überhaupt nicht möglich wegen unseres Berufes. Wir sind an Ferien gebunden, da ist immer sehr teuer wegzufahren. Das ist natürlich der Nachteil an diesem Lehrerberuf. Eigentlich doch überhaupt nicht dein Job.
Drum habe ich auch ein Sabbatjahr gemacht. Oder eigentlich 2.
Kannst du mir kurz erklären, was ist Sabbatjahr?
Sabbatjahr, du hast einfach ein Jahr lang frei und mit der Finanzierung ist es so, gibt es verschiedene Modelle. Ich habe die 4-zu-5-Regel gemacht. Du kriegst 80%, 5 Jahre lang 80% von deinem Gehalt und das 5. Jahr ist eben frei. Und die 80% gehen weiter.
Wo bist du dann hingereist?
Das erste Sabbatjahr war dann, bin ich 3 Monate alleine durch Asien gereist.
Alleine?
Alleine, ja.
Aber was macht man 3 Monate in Thailand?
Ich war ja nicht 3 Monate in Thailand. Ich war erst ein paar Tage in Bangkok und dann bin ich nach Chiang Mai geflogen, weil ich habe so einen Reiseführer gehabt, Peter Lose, Thailand leicht gemacht oder sowas hat es geheißen, oder Stefan Lose. Und da war ich in einem Hostel und es hat ein Deutscher geleistet und der war Motorradfanatiker. Und der hat mir dann Tipps gegeben, wo ich mir ein Motorrad ausleihen, am besten ein Motorrad ausleihen kann, welche Touren. Er hat gesagt, du, da fährst da jetzt 60 Kilometer, dann billigst rechts ab und da wohnt in dem und dem Dorf. Ich malz da auf, mein Freund Werner, und der hat ein Ressort, da kannst du übernachten und dann kannst du da so einen Loop fahren und. Und auf diese Weise bin ich halt dann mit dem Motorrad in Nordthailand ziemlich viel durch den Busch und überall gefahren. Und relativ unproblematisch. Und die Thailänder, man kann sich mit Zeichen gut verständigen und die sind einfach freundlich. Also ich bin einmal in der Polizeikontrolle geraten. Mein Ausweis habe ich als Pfand fürs Motorrad hinterlegt, habe also nichts dabei gehabt und war halt Polizeikontrolle. Und da habe ich den angelächelt, habe meinen Rucksack aufgemacht, habe ihn so wegen reinschauen lassen. Dann habe ich ihn gefragt, ob ich ein Foto machen kann von ihm und von mir. Und dann haben wir beide gelacht und dann bin ich wieder weitergefahren.
Unkompliziert?
Völlig.
3 Monate bist du da durch Asien gereist. Darf man fragen, was kostet sowas?
Das hat eigentlich fast gar nichts gekostet.
Die ganze Reise, 3 Monate?
Also ich habe vorher kräftig gespart, weil ich gedacht habe, da brauchst du ganz viel Geld. Ich habe aber im Endeffekt, mein Gott, Zimmer hat damals vielleicht 10 Euro die Nacht gekostet.
Aber alleine da rumfahren?
Lass mich noch einen
Satz sagen. Ja, okay, ja, sag noch.
Ich bin dann ich wollte ja eigentlich eine Weltreise machen im ersten Mal und war dann Australien, habe noch Flugtickets gehabt, irgendwelche Fidschi-Inseln und Bora Bora und Ding. War dann Australien und war irgendwie dann so ein bisschen erkältet oder ein wenig so krank oder so. Und dann habe ich Heimweh gekriegt nach 3 Monaten und dann habe ich beschlossen, ach, ich fliege heim. Und dann habe ich noch einen Fallschirmsprung gemacht, also so einen Tandemsprung, so als krönenden Abschluss, war in Sydney ein bisschen. Und dann bin ich heimgeflogen. Und ich habe so Sehnsucht nach meinem Kühlschrank und Freunde und alles gehabt. Und dann 3 Monate
hat gereicht. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich hätte jetzt gedacht, dass du einer bist, der sagt, ach Gott, was will ich da noch zu Hause? Aber da sagt sogar der Stefan Madre, zu Hause ist es doch am schönsten.
Beides. Zu Hause ist es gemütlich, aber ab und zu mal raus ist auch schön. Also so nicht, also nur zu Hause hocken wäre nichts.
Raus ist das perfekte Stichwort. Du hast weitergearbeitet und dann noch ein zweites Sabbatjahr gemacht. Und in diesem Sabbatjahr ist was passiert, das dein Leben grundlegend verändert hat.
Nein.
Du hast ja deine Frau kennengelernt.
Ich habe meine Frau, ich war in meinem ersten Sabbatjahr, habe ich noch Ausbildung gemacht auf einem Großsegler.
Als was? Als Segel?
Als Deckshand. danach war ich in dem ersten Sabbatjahr noch 5,5 oder knapp 6 Wochen in Südamerika. Am letzten Tag in Peru habe ich so einen Tandemflug gemacht und das hat so einfach ausgeschaut. Weißt du, den Schirm hochgezogen, wir sind an die Klippe, an die Dinge und es hat so hochgehoben und dann sind wir so ein wenig entlang geflogen. Habe ich gedacht, wenn ich mal Zeit habe, dann lerne ich da Gleitschirm fliegen, das ist toll. Also das war ja 2007 und 2009 in die Ferien, habe ich gesagt, was magst du denn? Ach, fliegst nach Peru, Gleitschirm fliegen. Mir hat so gegraut vor der deutschen Gleitschirmschule. Weißt du, wenn du erst mal stehst da, kriegst dann jedes ganz genau erklärt und.
Also, ich habe einen Bekannten, der hat einen Tauchschein gemacht in Thailand. Der hat gesagt, ich habe nicht gedacht, dass ich da lebend rauskomme. Da wird er die Flasche aufgeschnallt und dann geht's los.
Ja, und so war es in Peru. Der hat mir den ganzen Rucksack die Düne hochtragen lassen. Das war vielleicht so 60, 70 Meter hohe Düne. Hat sich gewundert, dass ich da raufgekommen bin, ohne verschnaufen zu müssen, weil er gesagt hat, die Raucher, die schaffen es alle nicht. Ich habe gesagt, ich bin kein Raucher. Und dann hat er mir das umgeschnallt und dann hat er gesagt, du musst 7 Dinge beachten. Der Gurt muss zu sein, der Gurt muss zu sein. Dann musst du rumschauen, was man so alles beachten muss. Und dann nimmst du diese Seile und wenn ich sage ran, dann rennst du los. Und dann hat er gesagt, ran.
Ja, aber du musst ja das Landen üben, du musst ja da irgendwie.
Und dann hat vorher noch gesagt, wenn du kurz vor dem Boden bist, dann ziehst einfach an den beiden Griffen. Und das habe ich gemacht und es ist gegangen. Also das war mein erster Flug, gut. Und habe ich in so einem Hostel gewohnt. Also das war mit Stockbetten, also die waren so an die Wand getübelt, wie da eine Treppe. Und ich war ganz oben, 3. Stock. Und ich schaue so runter und dann geht die Tür auf und dann kommt so ein großer roter Rucksack rein, unten 2 kleine Füße. Und das war so Asiatin. Und ich war ja vorher schon oft in Thailand. Und dann habe ich die natürlich sofort angequatscht und so. Und dann sind wir am nächsten Früh, in dem Hostel konnte man nicht frühstücken, aber so 100 Meter weiter war ein Café. Und ich habe sie dann zum Kaffeetrinken eingeladen, also frühstücken. Sie hat Tee und Schokoladenkuchen gehabt, weiß ich noch. Und so habe ich meine Frau kennengelernt. Und dann ist sie nach Ecuador gereist und auf dem Rückweg hat sie nochmal an dem Hostel vorbeigeschaut, da sind wir nochmal Abendessen gegangen, E-Mail-Adressen ausgetauscht. Und das war jetzt nicht unbedingt die Frau, die mich jetzt so völlig vom Stuhl gerissen hat. Also weder die superblonde Busenschönheit.
Die noch, du immer haben wolltest wahrscheinlich.
Ja, so ungefähr. Sondern die war eigentlich nett und so. Und dann habe ich auch natürlich gesagt, dass ich in die Weihnachtsferien immer nach Thailand zum Motorradfahren fahre. Und wir können uns ja dann, sie wohnt ja in Bangkok, können wir uns ja mal treffen. Und dann haben wir so ein wenig hin und her gemailt. Dann hat sie gesagt, du hast Lust, wir könnten ja übers Wochenende ein wenig wegfahren oder 3 Tage oder so. Und dann nach einer Weile, du, können wir auch eine Woche wegfahren? Ja. Und dann haben wir uns in Bangkok getroffen. Sie hat mich zu sich nach Hause, sie hat gesagt, was ist für dich wichtig? Dann habe ich gesagt, wichtig ist für mich, ich brauche früher einen Kaffee. Und abends zum Abendessen hätte ich gerne Bier. Dann hat sie mich zu sich nach Hause genommen, Bier aus dem Kühlschrank geholt. Und dann sind wir zur Busstation und auf so eine ganz einsame Insel ohne Stromversorgung und haben da eine Woche gehaust. Und sie hat zu Doku viel gemacht. Ich habe von meiner Gleitschirmprüfung gelernt, weil ich mich dann bei der deutschen Gleitschirmschule angemeldet habe. Ich habe dann nimmer, da gibt es einen Grundkurs und den fortgeschrittenen Kurs und dann kannst du die Scheinprüfung machen. Und ich habe nur den fortgeschrittenen Kurs gemacht, weil sie mir quasi den Grundkurs aus Peru angerechnet haben.
Also lass mich nochmal kurz zusammenfassen. Du bist nach Peru 2006 und wolltest Gleitschirm fliegen. Bist geflogen, bist wieder nach Hause, bist nochmal rüber, nochmal geflogen, warst dann in einem Hostel und da ist dir diese Thailänderin begegnet.
Ja.
Das war 2009. Das war in den Sommerferien. Du warst da einige Wochen drüben, ihr habt euch da ein bisschen gesehen. Danach habt ihr Mailadressen ausgetauscht und hin und her und hin und her. und dann habt ihr eine Woche lang mal zusammen gehaust. Jetzt ist die Frage von 2009, wie lang ging das so?
Weil das ist ganz schnell gegangen und zwar mir ist aufgefallen, also meine Frau war sehr ruhig, hat so ihr Kreuzworträtsel gemacht oder ihr Sudoku. Ich habe gelernt. Früh, wenn ich aufgestanden bin, war Tasse Kaffee da gestanden, großer Pott und eine Schüssel mit sehr guten Früchten, also so thailändische Früchte. Und dann zu meinem Kaffee habe ich dann noch irgendwas gekriegt, entweder so ein Donut oder so ein Muffin. War so, also gut versorgt. Abends sind wir dann irgendwo ein bisschen essen gegangen, Moped ausgeliehen, mal ein wenig rumgefahren, am Strand spazieren gegangen. Einfach ganz gemütlich, ganz ruhig, völlig stressfrei. Und da habe ich so gemerkt, mit der Frau geht es mir gut. Also ich fühle mich einfach wohl. Und dann habe ich sie mal gefragt, ob sie nicht Lust hat, Europa zu besuchen. Weil sie könnte ja bei mir, also wir kennen uns ja jetzt schon ein bisschen, sie könnte bei mir ihr großes Gepäck lassen und dann, weil sie hat Freunde in Schweden, in Dresden und überall und könnte dann so da rumreisen. Und dann hat sie gesagt, ja, das wollte sie eigentlich schon immer machen. Und dann ist sie 3 Monate nach Deutschland gekommen. Das war Juni, Juli, August 2010.
Wann wurde aus dieser freundschaftlichen Beziehung, so wie es sich anhört, eine richtige Liebesbeziehung?
Wie die 3 Monate rum waren, haben wir uns so unterhalten, wie geht es denn jetzt weiter? Und ich habe gedacht, naja, sehen wir uns halt öfters und wenn das gut geht, dann heiraten wir irgendwann einmal. Und dann hat sie gesagt, auf was willst du denn noch warten? Und dann habe ich mir überlegt, naja, eigentlich, dir geht's richtig gut mit der Frau. In die anderen war ich immer total verliebt, weil so völlig kopflos und so richtig verliebt, weil so verliebt war ich in meine Frau eigentlich nie. Aber es ist mir so richtig gut gegangen. Weißt du, wenn du merkst, dir geht's gut.
Ja, für mich hört sich das, darum habe ich gerade nachgefragt, eher ein bisschen so wie ein freundschaftliches Verhältnis an. Du musst ja, irgendwann muss ja da mal was gelaufen sein. Ist das schon damals in Peru gewesen oder nee, war es die eine Woche, wo man dann sagt,
weil der einen Woche auf, also dieser einsamen Insel, wo eigentlich gar nichts war, da ist schon ein bisschen was
gelaufen. Ja, also, und dann hat sie gesagt, wie sie in Deutschland war, hey, auf was willst du warten?
Ja, und dann habe ich gesagt, ja, gut, dann heiraten wir, aber heiraten wir halt gleich. Und dann haben wir in die Herbstferien, 4. November 2010, haben wir dann geheiratet in Bangkok.
Vom Kennenlernen in Peru bis zur Hochzeit?
14 Monate ungefähr.
Wie oft habt ihr euch in dieser Zeit gesehen?
Wir waren... Kennst du das Gefühl, wenn du dich einfach wohlfühlst? Wenn du merkst, mit der Person geht's mir gut. Ja. Oder geht's mir deutlich besser wie alleine.
Ja.
Es ist jetzt nicht diese Wahnsinn, große Liebe oder weißt du, wo es so total durchdrehst, sondern...
Es passt einfach.
Es passt einfach, ja.
Ich durfte ja die nahe schon kennenlernen. Das ist eine ganz liebe, bodenständige. Also, dass du echt einen Glücksgriff gehabt. War es bei ihr die Verliebtheit oder hat sie sich auch nur wohl gefühlt? Weil Altersunterschied ist ja da. Also, sie schaut unwahrscheinlich jung aus.
Thailänderinnen, Asiatinnen schauen sehr, sehr jung aus.
Wie viele Jahre seid ihr denn auseinander, wenn ich frage?
Wir sind 13 Jahre auseinander.
War es für sie die große Liebe? Hast du dir das schon mal gefragt? Oder du sagst, hey, wann wusstest du, das ist er?
Ich habe sie nie gefragt.
Ja, wäre spannend.
Aber ich denke, dass sie war ja, wie wir uns kennengelernt haben, ich glaube, da war sie 41 Jahre alt. Und 41 Jahre Thailand, unverheiratet, da bist du altes Eisen so ungefähr. Und darum denke ich, war sie ganz froh, dass sie mich kennengelernt hat, wo sie gesagt hat, okay, so langsam wird es Zeit.
Ihr habt 2010 geheiratet. Bis zur Pension hattest du ja noch ein bisschen hin.
Ja.
Wann bist du pensioniert worden?
18.
2018. In diesen 8 Jahren ist sie mit nach Deutschland gezogen.
Oh, deutsches Recht. Meine Frau ist ja im Gegensatz zu mir richtig gebildet. 2 Master-Degrees in USA, 1 Hochschulabschluss in Thailand.
Was ist die vom Beruf?
Sie hat Chemie studiert und hat in USA Master-Degree in Chemie und sie wollte aber unbedingt noch in den USA bleiben. Und dann hat sie noch ein Studium angehängt, Massenkommunikation oder sowas. Sie hat gesagt, das war mir eigentlich völlig egal, ich wollte einfach noch 4 Jahre in den USA leben. Wie wir geheiratet haben, ja, das war ganz witzig. Ich habe es im Endeffekt niemandem erzählt. Selbst meine Familie hat es jetzt nicht so gewusst, hat es nicht gewusst. Und dann musste ich aber bei unserem Sekretariat die Heiratsurkunde vorlegen.
Oh.
Und ich habe ja eine wunderschöne Heiratsurkunde gehabt und das ist so, du bist am Standesamt, dann musst du blitzartig zum amtlichen Übersetzer, musst die übersetzen lassen, dann musst du zur deutschen Botschaft und musst dann die amtliche Übersetzung und die Heiratsurkunde von der Botschaft bestätigen lassen und dann hast du quasi eine offizielle Heiratsurkunde. Und mit der bin ich zur Raspel ins Sekretariat ganz leise hingelegt. Du, da habe ich muss eine Änderung in meiner Personalakte gemacht werden und so. Ist ja jetzt andere Steuern. Und
jeder, der die Frau Raspel kennt, weiß, leise ist sie nicht.
Und dann ein Schrei durchs Sekretariat: Hey, schau doch mal her, der Stefan hat geheiratet.
Nein.
Da ist eine Heiratsurkunde, die ist so schön bunt, das müsst ihr euch anschauen. Gut, dann hat es im Endeffekt jeder gewusst.
Also, aber warum hast du es deiner Familie nicht erzählt? Ist doch schön, ist doch toll.
Ach, ich habe mir gedacht, jetzt lassen wir es erst einmal kommen und dann sehen wir schon. Und meine Mutter war inzwischen gestorben. Ich habe bloß noch meinen Bruder und meine Schwester gehabt und die erfahren das schon bald genug. Und,
okay. Wie alt ist die Mama geworden?
87.
Du bist Neumarkter, bist hier geerdet beruflich. Du kannst dich nicht mal spontan in ein anderes Land bewerben, wie bei Siemens oder sonst irgendwas. Und deine Frau ist Thailänderin und lebt in Amerika. Wie geht das zusammen?
Sie hat in Amerika studiert. Also sie hat danach noch, ich glaube, 4 Jahre oder was an der Uni arbeiten müssen, als so Assistent oder irgend sowas.
Ja, in Amerika.
Nee, sie hat in Amerika studiert. Sie hat erst in Thailand Chemie studiert, ihr Examen gemacht und dann hat so Austausch, die wollten Professoren für Chemie für die thailändische Universität haben.
Ach, sie hat...
Und sie hat sich beworben für so ein Programm, hat dann in USA ihren Master gemacht, musste dann allerdings in Thailand wieder an der Uni arbeiten. Das war so verpflichtend. Und wie sie damit fertig war, hat sie gemerkt, nee, Unidozentin, das ist nicht meins. Ist sie zurück nach USA, hat noch einmal ihren zweiten Master gemacht und dann ist sie wieder zurück nach Thailand. Und dann hat sie immer ein halbes Jahr als Reiseführerin gearbeitet, hat dann ein Vierteljahr lang die Welt bereist und ein Vierteljahr war es bei ihrer Familie.
Und warum hat sie nicht komplett als mit ihren Mastern in einer Firma als Chemikerin gearbeitet oder so?
Weil ihr Geld nicht so wichtig war. Sie wollte reisen, sie wollte die Welt sehen und das war das Einfachste.
Also. Ja, aber dann passt ihr ja perfekt zusammen, weil du willst ja prinzipiell das Gleiche.
Also inzwischen bin ich ruhiger geworden mit dem Reisen. Ich muss nicht mehr überall hin, aber mit ihr kann man schon gut reisen, ja.
Du hast am Anfang mal gesagt, du hast ein paar Mal im Leben so richtig Glück gehabt. War diese Begegnung in Peru, in diesem Hostel, das zweite Mal, wo du richtig Glück gehabt hattest?
Ja, auf jeden Fall.
Und dann hast du noch Glück, dass ihr Geld nicht so wichtig war. Das Studium, weil, hallo, zwei Master, vielleicht eine Karrierefrau, die im Betrieb Karriere machen möchte, die ist ja dann wahrscheinlich mit dir nach Deutschland gezogen, oder?
Erste Zeit. Wir haben geheiratet und sie hat einen Antrag gestellt auf ein Familienzusammenführungsvisa. Also wir waren verheiratet, aber sie durfte nicht nach Deutschland einreisen.
Warum?
Weil sie musste erst eine Deutschprüfung machen.
Ja, aber sie kann doch hier Urlaub machen.
Urlaub, ja.
Ja, dann bleibe ich halt ein Jahr lang in Urlaub.
Nein, Urlaub maximal 3 Monate in Deutschland.
Ach so, und dann muss ich wieder fahren?
Dann muss ich wieder raus, ja.
Ja, dann fahre ich wieder und dann komme ich 2 Wochen später wieder.
In Deutschland ist es schwierig reinzukommen, aber wenn du drin bist, kannst du bleiben. Und in Thailand kommst du leicht rein, aber bleiben ist schwierig. Also sie hat halt dieses offizielle Familienzusammenführungsvisa beantragt, hat dann Deutsch gelernt, hat da diese A1-Prüfung bestanden und ist dann am 1. Mai 2011 nach Deutschland gekommen.
Und hat dann mit dir bis zu deiner Pension in Deutschland gelebt?
Ja, Wir sind Weihnachten immer nach Thailand geflogen. Sie ist meistens schon so 1. Dezember geflogen. Ich bin dann in die Weihnachtsferien nachgekommen. Ich war 14 Tage drüben und sie ist dann gut zwei Monate drüben geblieben und bei ihrer Familie. Und
das Ganze ging dann 8 Jahre lang bis zu deiner Pensionierung.
Ja.
So, jetzt könntest du doch hier schön mit der Nah in Deutschland leben, aber du hast gesagt, nee, ich gehe.
Nicht wirklich. Nachdem ich pensioniert war, haben wir relativ lange Zeit dann in Thailand verbracht und waren dann entweder in einem Hotel oder haben bei ihren Eltern geschlafen, die haben da so ein Haus. Aber wenn du als in Anführungszeichen Schwiegersohn länger als eine Woche bei deinen Schwiegereltern lebst, dann habe ich so das Gefühl gehabt, die wollen einfach einmal wieder ihre Ruhe. Die waren immer nett und freundlich, aber weißt du, hockst dann da in der Küche und liest oder was und dann kommt dann die Schwiegermutter im Morgenmantel und will noch ein wenig Fernsehen schauen oder ja.
Also nicht gerade, ja, sagen wir mal befriedigend.
Die waren immer freundlich und ja. So, aber ich habe so gemerkt, ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte gern, dass wir ein eigenes Häusle oder sowas haben. Und dann ist 150 Meter weiter Grundstück verkauft worden, sehr teuer.
Was sind da die Grundstückspreise?
330 Quadratmeter, knapp 50.000 Euro.
Es ja, ist normaler Preis, würde ich jetzt sagen,
große, günstig sogar. Große Stadt.
Und ach so.
Wir sind innerhalb, da geht außenrum eine Ringstraße. Und alles, was innerhalb dieser Ringstraße ist, ist quasi teure Innenstadt. Wenn es so außerhalb der Ringstraße ist, wird es billig. Und das Grundstück ist halt dummerweise innerhalb dieser Ringstraße.
Ah, okay.
Und wären wir 10 Kilometer rausgegangen oder 5, dann hätten wir, was weiß ich, wie viel 1.000 Quadratmeter gekriegt für das Geld.
Also, jetzt kommt's. Er hat nämlich schlüsselfertig gebaut und er hat mir im Vorfeld des Podcasts haben wir schon über das Haus gesprochen. Also es ist unglaublich.
Das Haus ist ungefähr 70 Quadratmeter groß und ich habe es selber geplant, also völlig, und es ist so ganz exakt nach unseren Bedürfnissen gebaut.
Einstöckig oder zweistöckig?
Einstöckig. Meine Frau hat gesagt, ja, wenn du einmal im Rollstuhl sitzt, dann brauchen wir einstöckiges Haus, weil ich schieb dich nicht die Treppe hoch. Also ja, so ungefähr. Und breite Türen und alles sehr durchdacht.
Und wie viel hat das Ding gekostet? Schlüsselfertig.
Schlüsselfertig hat unser deutscher Bauunternehmer mit fast deutschem Standard 54.000 Euro verlangt. Ist allerdings noch was dazugekommen, also zum Beispiel die Klimaanlagen, die Möbel. Dann im Hinterhof haben wir noch so Überdachungen und Edelstahl und Tore und die Mauern verputzen und Gartenmauer und Schiebetür. Und alles in allem sind wir so also mit Einrichtung, Möbel und wirklich Rollrasen, Garten auf etwa 90.000 gekommen.
Hast du jetzt in Neumarkt auch ein Haus oder eine Wohnung?
Kleines Häuschen.
Also ganz ehrlich, eigentlich könntest du doch das Häuschen in Neumarkt verkaufen? Und dann komplett nach Thailand auswandern.
Könnte ich, aber da gibt es einfach nette Leute in Neumarkt, die ich nicht missen möchte. Und in Thailand, früher habe ich ein paar mehr Bekannte gehabt, aber die sind jetzt leider gestorben. Die waren ein bisschen älter. Und jetzt habe ich noch einen, den besuche ich so alle 3 Wochen einmal zum Plaudern. Aber so Kumpels oder Freunde habe ich jetzt in Thailand nicht.
Und warum brecht ihr dann die Zelte nicht ab und zieht dann komplett nach Neumarkt und hättet euch das Haus in Thailand gespart?
Weil Thailand ein wunderbares Land ist.
Ich wollte eigentlich darauf raus, dass ich jetzt von dir höre, dass du eigentlich nicht nach Thailand auswandern dürftest. Stimmt das?
Ich könnte jederzeit nach Thailand auswandern.
Aber ich dachte, du darfst nur ein halbes Jahr bleiben und dann musst du wieder zurück.
Die Thailänder haben sehr, sehr komplizierte Visa-Bestimmungen. Wir machen es im Moment so, dass ich reise als Tourist ein, dürfte dann 6 Wochen bleiben. Nach 6 Wochen gehen wir zur Ausländerbehörde, lassen das Visum einen Monat verlängern. Dann muss ich einmal ausreisen und wieder einreisen. Sprich, ich fahre schnell nach Laos, gehe um die Zollstation rum, reise quasi aus, reise wieder ein, zahle meine 50 Euro für das Visa in Laos und kriege dann wieder 6 Wochen und die kann ich dann um einen Monat wieder verlängern und damit kann ich das halbe Jahr rumgehen.
Ja. Aber das ist ja eine Riesen-Action. Warum machst du nicht gleich die Staatsbürgerschaft da unten?
Staatsbürgerschaft geht nicht.
Ja, oder?
Kriegst du nicht. Aber du kannst quasi so ein Rentnervisa beantragen für ein ganzes Jahr, musst dich aber alle 3 Monate bei dieser Ausländerbehörde melden. Also alle Deutschen oder alle Ausländer, die ich kenne, die in Thailand wohnen, müssen alle Vierteljahr zu der Ausländerbehörde sich einen Stempel geben lassen, kostet 1200 Baht, also ungefähr 35 Euro. Und dann dürfen sie wieder ein Vierteljahr legal bleiben.
Ja, könntest du ja auch machen. Das wäre einfacher. Ihren Stempel holen, bevor dass ich dann nach Laos fahre, um die Zollstation rumgehen, 50
Euro. Ja, da brauchst du aber dieses Rentnervisa und das kostet aber wieder ordentlich Geld. Also.
Ah, okay. Wie ist es denn sonst? Der Unterschied von Thailand zu Deutschland. Welche Punkte sind am markantesten?
In Thailand ist alles wesentlich billiger. Die Autos kosten in Thailand etwa die Hälfte wie bei uns. Also wir haben jetzt kein Auto, weil wir jederzeit Auto von meinen Schwiegereltern haben können. Wir haben bloß so ein kleines Motorrad. Und jetzt zum Beispiel diese kleine Honda, die ich da fahre, die hat 1488 Euro gekostet. Bei uns kostet die gleiche gebraucht 12 Jahre alt oder 15 Jahre alt mit 20.000 Kilometer 2.000 Euro. Und wenn ich essen gehe, ach Gott, es geht los bei etwa 1,50 Euro, wo man normal essen kann und geht rauf bis, also normales Essen, vielleicht maximal 8, 9 Euro. Und dann hast du aber schon einen schönen rheinischen Sauerbraten mit Semmelknödel.
Ach, gibt es den da unten?
Es gibt alles. Also ich kann auch Nürnberger Bratwurst essen, Thüringer Bratwurst, Currywurst, alles. Ich kann aber auch japanisch essen, koreanisch, also es gibt alles.
Wie ist das Gesundheitssystem, wenn da mal was passiert? Ist es genauso gut wie in Deutschland oder sagst du, nee, da gehe ich dann lieber schon noch
es
zu Hause?
Es ist meiner Meinung nach besser als in Deutschland, wenn du ein bisschen Geld hast. Für die, die kein Geld haben, ist das Gesundheitswesen mehr oder weniger umsonst, aber du liegst halt dann in einem Zimmer mit 30 Leuten, aber du wirst gut versorgt. Und wenn du ein bisschen Geld hast, dann ist das Gesundheitswesen besser. Also wenn ich einen Facharzttermin brauche, ich habe Kreuzschmerzen gehabt, Orthopäde, innerhalb von 48 Stunden habe ich einen Termin gehabt und er hat zig Röntgenaufnahmen gemacht und hat halt mich da wirklich sehr gut versorgt. Oder wenn ich ins Krankenhaus, ich habe einen Fahrradunfall gehabt, musste ins Krankenhaus, Wunde ein wenig auskratzen, neu verbinden, desinfizieren. Das hat jedes Mal 3,50 Euro gekostet.
Also es hört sich an wie das gelobte Land. Gibt es aber was, wo du sagst, da ist Deutschland einfach besser?
Manche Straßen sind schlecht in Thailand. Also ab Mitte März oder ab März wird es richtig heiß. Also wo du einfach sagst, es ist mir zu heiß. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss jetzt Klimaanlage anschalten oder sowas. Also wir haben schätzungsweise im letzten halben Jahr 5 Tage Klimaanlage gebraucht. Also wo man wirklich braucht, wo man sagt, wenn es mal über 29 Grad im Haus hat, dann muss ich einfach Klimaanlage anschalten.
Wie unterhältst du dich mit deiner Frau? Kann die Deutsch mittlerweile, oder?
Also, sie spricht perfekt Englisch, also wahrscheinlich besser als die Amerikaner. Ich unterhalte mich oft mit ihr auf Deutsch, wobei, wenn ich wirklich will, dass es versteht, dann rede ich mit ihr Englisch.
Also das heißt, im Hause Madre wird in Thailand Englisch gesprochen?
Halb und halb. Also zum Beispiel, mich hat es mal vom Radl runtergehaut und ich habe so Oberschenkel ein wenig aufgerissen gehabt. Also ganz normal, also nichts Tragisches. Und dann sage ich so nebenbei, du übrigens mit vom Radl runtergeflogen. Und 2 Tage später schaut sie ganz entsetzt auf meinen Oberschenkel und sagt, ach, du bist ja ganz blutig, was ist denn da passiert? Und dann sage ich, ja, ich habe doch gesagt, ich bin vom Radl runtergefallen. Ja, Sie, wenn ich manchmal mit ihr Deutsch rede, dann so, nickt sie so und sagt ja, ja. Und es ist, sie hört eigentlich dann nicht so.
Thailändisch kannst du nicht?
Ich kann ungefähr 50 Wörter auf Thai.
Weil du bist ja, also sorry, du bist da jetzt native da unten, also du wohnst da unten, hast ein eigenes Haus, sprichst aber die Landessprache nicht.
Ich hätte überhaupt kein Problem, Spanisch, Russisch, Französisch oder irgend sowas zu lernen. Aber Thailändisch ist eine Sprache, wo man sehr musikalisch sein muss, weil es gibt verschiedene Tonhöhen in der Sprache und man muss ein fantastisches Gedächtnis haben. Und mein Kurzzeitgedächtnis ist miserabel und mein musisches Gehör ist gleich null. Also im Endeffekt keine Chance. Also zum Beispiel, da gibt es das Wort Mai und das hat ungefähr 10, 11 verschiedene Bedeutungen, je nachdem, wie du es aussprichst. Also Mai, 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 Mai. Jedes Mai hat unterschiedliche Bedeutung.
Oh.
Also so Sachen wie, wo ist die Toilette oder sowas, das kann ich, aber, oder es ist sehr heiß oder was kostet das, also Kleinigkeiten.
Worin unterscheidet sich dann der Thailänder von der Mentalität zu den Deutschen?
Das, was mir in Thailand so wahnsinnig gefällt, ist, in Thailand gibt es so gut wie keine Regeln. Es ist völlig regellos. Es gibt auch eigentlich keine Verkehrsregeln, außer dass man links fährt. Und dass man auf seinen Nebenmann ein bisschen achtet. Das sind die einzigen Verkehrsregeln. Beim Unfall zählt nicht, wer Vorfahrt gehabt hat, sondern schuld ist der, wer diesen Unfall hätte verhindern können und nicht verhindert hat. Und
Aber das ist ja schon schwierig, weil weiß doch das mal nach.
Ja, also meine liebe Ehefrau ist immer rechts abgebogen, also sprich wie bei uns links abbiegen. Und da ist ein Mopedfahrer mit völlig überhöhter Geschwindigkeit entgegengekommen und knallt ihr in das Auto ein bisschen so rein. Bei uns hat es ein Plastik weggerissen. Der Mopedfahrer ist relativ glimpflich davon gekommen. So rein vom Gefühl her, beide gleich schuld. Er war viel zu schnell, sie ist in die Straße reingefahren, ist zu spät gehalten.
Und beide hätten den Unfall verhindern können.
Wenn jetzt Polizei gekommen wäre, wäre sie schuld gewesen, weil sie war ja in der Gegenfahrbahn zur Hälfte drin gestanden oder drei Viertel und dass er zu schnell gefahren ist, also deutlich, wie willst du es beweisen? Und er ist gekommen, hat sich fürchterlich entschuldigt bei meiner Frau und dann haben sie sich ein bisschen unterhalten. Ich habe geschaut, ist am Auto, naja, war halt ein wenig Plastik weggeplatzt oder sowas, nichts Tragisches. Und an seinem Moped war nicht irgendwie groß was. Und dann haben sich nett unterhalten, haben sich beide entschuldigt und dann quasi Hand geschüttelt. Und damit war die Sache erledigt. Jeder zahlt sein Zeug selber.
Oh, das nenne ich mal fair.
Ja.
Wie ist es da mit der Kriminalität?
Also Thailand ist meiner Meinung nach sehr, sehr sicher. Also wie ich das erste Mal in Thailand war oder in Asien, habe ich Sachen gemacht, die macht man nicht. Man geht nicht nachts um zwei durch irgendwelche dunklen Stadtviertel und schaut, ob man noch irgendwas zu essen findet, weil man gerade Hunger hat oder sowas. Aber mir ist nie was passiert. Also meine Frau hat wahnsinnig Angst vor so Einbrüchen und darum hat jedes Haus eine dicke Mauer und Zaun rundherum. Ich habe von Kriminalität noch nichts mitgekriegt, also überhaupt nicht. Meine Frau ist, wie gesagt, sehr vorsichtig, also Tor immer am besten absperren oder irgendwie sowas. Aber wir haben freundliche Nachbarn und ich genieße das, dass einfach nichts geregelt ist. Weißt, wenn ich in Deutschland mir jetzt ein paar Hühner halten wollte oder ein Schwein im Garten, dann müsste ich zum Veterinäramt, müsste dann Genehmigung, da wird jemand schauen, ist es auch artgerecht. In Thailand hast du halt einfach ein Schwein oder Hühner. Und wenn es dann übers Wochenende weggeht, dann kann es sein, dass dein Schwein fort ist und es der Nachbar hat an ein Grillfest gemacht. Damit musst du rechnen. Aber es wird sich niemand beschweren, dass da nachts jetzt, also unser Nachbar hat einen Hund, der bellt manchmal die ganze Nacht oder sowas. Ja, mein Gott, dann bellt er halt. Da regt sich halt niemand drüber auf. Also
so wie du von Thailand sprichst, so wie du aktuell lebst, kannst du schon von dir sagen, dass du eigentlich da angekommen bist, wo du immer sein oder wo du immer hin wolltest?
Also ich fühle mich sehr wohl in Thailand.
Sitzt du jetzt in Thailand an einer Bank und denkst dir, alles richtig gemacht?
Alles richtig gemacht. Ich denke, niemand macht alles richtig. Aber ja, manchmal sagt man das. Wenn ich es noch einmal wäre, würde ich es vielleicht anders machen. Aber so im Großen und Ganzen müsste ich nicht, was ich anders machen würde.
Aber das mit Thailand ist ja richtig, richtig schlau, lieber Stefan. Denn mit deiner Pension, die du da verdienst, da unten kannst du ja richtig, richtig gut davon leben.
Ich habe in Thailand keine Geldsorgen, also überhaupt keine, und in Deutschland auch nicht. Also das ist, und in Thailand ja, sind die Kosten etwa die Hälfte, die wir in Deutschland haben.
Aber du verdienst jetzt mit deiner Pension mehr wie mancher einheimische Thailänder. Oder wie vielleicht sogar die meisten.
Wahrscheinlich mehr wie 90% der Thailänder.
Wo wohnst du dann in Thailand? Unten im Süden, bei Phuket, wo der Strand ist, oder eher im Norden?
Wir wohnen im Nordosten, das ist der Isan. Es ist eigentlich eine sehr arme Gegend und drum sind die Isan-Frauen die, die dann nach Phuket oder so zum Arbeiten gehen und sich dann möglichst einen Engländer, einen Australier oder einen Europäer oder irgendwas zum Heiraten suchen, weil sie dann versorgt sind und nicht arbeiten müssen.
Ich muss es ja an dieser Stelle gestehen, ich habe mir irgendwann mal gedacht, wie ich mitbekommen habe, der Stefan ist verheiratet, dass du irgendwann, also wie das damals durch das Sekretariat geschrien worden ist, war ich ja zu dieser Zeit an der Schule und ich habe mir immer gedacht, der Madre hat sich im Thailand-Urlaub in eine Angestellte unten verliebt. Das wird ja bestimmt ganz oft nachgesagt, oder?
Das ist aber das ist ein, in Anführungszeichen, ein Makel. Wenn jemand denkt, oh, der hat Thailänderin geheiratet, dann ist halt oft so, dass es dann ein Bargirl oder sowas ist, die sich halt dann irgendeinen Touristen geschnappt hat und schon ein paar Kinder hat und jemand braucht, der quasi sie, ihre Kinder und die Familie versorgt. Das ist oft so. Ist auch teilweise, also ist meistens auch ganz gut so. Aber meine Frau gehört eigentlich in Thailand zur gebildeten Oberschicht. Also auch finanziell bin da ich eher der arme Schlucker.
Also stammt die aus einem reicheren Haus?
Also die Verwandtschaft ist sehr reich und ihre Eltern sind durchaus auch vermögend.
Das ist ja mal eine ganz neue Rolle, die du da einnehmen musst.
Ach, das Schöne ist, ich will kein Geld von meinen Schwiegereltern, sie wollen kein Geld von mir, also ist da überhaupt nichts. Und ich kümmere mich in Thailand überhaupt nicht um Geld, weil einfach genug da ist. Also weißt du, wir leben da völlig sorgenfrei, wir haben ein Bankkonto und wenn irgendwas bezahlt werden muss, dann nimmt meine Frau Kreditkarte und bezahlt es einfach, fertig aus. Also.
Wie alt warst du, wie du geheiratet hast?
56.
Findest du es nicht schade, dass du nicht früher deine Traumfrau gefunden hast, um vielleicht doch mal Vater zu werden?
Manchmal ja, aber ich denke, es hat Vor- und Nachteile. Erstens denke ich, die Welt ist eh überbevölkert. Also ich muss jetzt da nicht noch zum Untergang der Welt beitragen. Dann sind meine Gene wirklich so super gut, dass es ein Gewinn für die Menschheit ist, wenn die jetzt weitergehen oder wenn die aussterben.
Jetzt stell mal denn dich nicht unterm Scheffel, sportlich bist du ja.
Oder war ich zumindest, ja. Ich denke, Kinder können eine tolle Sache sein, können aber unheimlich viel Nervenkosten und Sorgen machen. Und darum, für mich ist es so, wie es kommt, ist es gut.
Drei Menschen, mit denen du einmal einen Kaffee trinken gehen möchtest. Die Menschen können schon gestorben sein, Sprache komplett egal. Welche würdest du nochmal gerne zum Kaffee treffen?
Ich würde mich wahnsinnig gerne mal mit Lavrov unterhalten oder mit Präsident Putin. Das wäre so, wo ich sage, das wäre jetzt im Moment für mich am interessantesten. Vielleicht noch mit Gerhard Schröder zusammen. Weißt du, dass man mal einen Kaffee trinkt, Schröder, Putin, Lavrov und Ding, das wäre so.
Eine schöne Dreierrunde.
Also das wäre jetzt wirklich interessant. Also da, das würde ich gern machen. Mit meiner Oma würde ich mich gerne noch mal unterhalten. Bei Oma ist, glaube ich, 79 gestorben. Da war ich vielleicht 25 Jahre alt oder sowas. Oder 26, ja, 25. Und in dem Alter fragt man noch nicht. Jetzt würde ich gerne fragen, was hat eigentlich mein Opa im Ersten Weltkrieg gemacht? Wer war das eigentlich, der diesen Tropenhelm aufgehabt auf diesem Foto? Hat er in Deutsch-Südwest oder Namibia oder was war der da? Weißt du, wo man einfach noch ein bisschen was wissen müsste. Oder mein Opa, wie war denn das? Wir haben doch einen Verwandten, der unter Napoleon in diesem Krieg gegen Russland als Bayer mitlaufen musste und dann sogar noch zurückgekommen ist.
Wer wäre dann deine Nummer 3?
Es gibt viele interessante Persönlichkeiten, weißt du, wenn du denkst, Helmut Schmidt wäre sicher jemand, mit dem es sehr interessant wäre, sich zu unterhalten. Oder?
Dann nehme ich jetzt diese 3, aber ich wundere mich jetzt, dass da nicht dein Vater mit auf dieser Liste steht.
Da habe ich jetzt überhaupt nicht dran gedacht.
Ja gut, aber du sagtest ja am Anfang, dass du lange gebraucht hast, bis du über den Tod von deinem Vater hinweggekommen bist.
Ja, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass ich schuld war. Weißt, das hat mir Probleme gemacht. Also weniger, dass er mir gefehlt hat. Das habe ich erst im Nachhinein realisiert. Als junger Mann lernt man von seinem Vater eigentlich, was Männlichkeit ist. Und wenn du keinen Vater hast, dann bist halt irgend so ein Mama-Bubi. Aber mir ist als Mama-Bubi sehr, sehr gut gegangen. Darum habe ich jetzt dieses Unvermögen nicht vermisst. Mhm. Aber ich habe irgendwann einmal gemerkt, dass im Verhalten zu anderen Menschen oder Frauen, dass ich jetzt da nicht wirklich gut bin. Also.
Naja, also für die Nah war es perfekt und du fühlst dich wohl. Also von daher ist doch alles super.
Ja, alles super. Was für mich ganz wichtig ist, dass ich keinerlei Geldsorgen habe.
Also lieber Stefan, wenn ich jetzt so deinen Erzählungen höre, muss ich ja tatsächlich sagen, Ende gut, alles gut, gell? Es kommt im Leben so, wie es kommen muss.
Ja, Ende gut, alles gut trifft's ganz gut.
Ja, und somit muss ich das Ganze jetzt erstmal verdauen. Mit dir noch sprechen, wohin ich denn überall reisen könnte. Ein kurzer Reisetipp am Schluss. Was muss jeder Mensch im Leben einmal gesehen haben?
Mir hat sehr gut gefallen, zum Beispiel San Francisco. Ist ein Traum, wenn man ein bisschen Geld hat. Thailand ist ein Traum, wenn man wenig Geld hat.
Ja, ich nehme dann lieber das mit dem wenig Geld. San Francisco war ich schon mal und ich weiß auf jeden Fall schon, wer dann meinen Reiseführer spielen darf. Das bist nämlich du, lieber Stefan.
Du bist jederzeit herzlich willkommen bei uns. Also.
Sehr gut. Also ich werde natürlich das dann alles begleiten mit auf meinem Insta-Profil Harry Vlogt und dann schauen wir mal, wie der Stefan so lebt und bis dahin ja, wünschen wir dir alles erdenklich Gute, uns noch viele schöne weitere Podcasts, denn in 2 Wochen geht es wieder weiter bei einer neuen Geschichten, die das Leben schreibt. Lieber Stefan, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Vielen herzlichen Dank.
Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Also es hat mich sehr gefreut, hat mir gut gefallen.
Es war mir eine Ehre.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.